Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier meldet sich wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 an einem sehr tristen, verregneten Donnerstagnachmittag. Wir hoffen, ihr hattet alle ein paar schöne, erholsame Ostertage. Und ja, was soll man sagen? Mit der heutigen Folge läuten wir den Saisonendspurt an. Es geht in die Crunchtime und wer wäre dafür besser geeignet als Fabi und Sören? Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus dem regnerischen Meerbusch.
Überall das gleiche Bild in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber so Ende April und gerade der Mai ist so mit der Sportmonat, der gerade uns Fußballfans so mit am meisten fesselt, Fabi, oder?
Absolut. Also wie gesagt, das ist eigentlich jede Woche vollgepackt mit Fußball. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, kommen wir gleich nochmal auf unsere Teams, die international gespielt haben, dass wir jetzt in den nächsten Wochen eben kein Team dabei haben, dem wir die Daumen drücken können oder dürfen. Aber trotzdem, es macht für mich durchaus sehr, sehr viel Spaß, jetzt den April und Mai durchgehend Fußball zu haben.
Genau, und wer noch mit einem anderen Auge auf andere Sportarten schielt, Sören, da spreche ich mal in deine Richtung, der ist ja momentan gerade, was NBA-Playoffs und Handball und sowas angeht, auch ziemlich gut momentan bedient.
Ja, absolut. Im Moment habe ich so einen Fokus auch auf die neuen Playoffs, das erste Mal überhaupt im Frauenhandball. Das heißt also, die ersten 8 Teams spielen eben auch die Playoffs aus, also ganz neues Modell für deutsche Verhältnisse. Aber ihr habt es richtig gesagt, also das sind jetzt die Monate, die zählen. Und da freut sich jeder Sportfan drauf.
Genau. So, und jetzt werden wir die Folge heute mal ein bisschen anders umstrukturieren. Ich habe mir das nämlich überlegt, aufgrund der besonderen Ereignisse, gerade in der zweiten Liga, haben wir in den letzten Wochen ja mehr oder weniger auch immer nur ein paar Sätze drüber verloren, Fabi. Wir hatten gestern schon kurz mal telefoniert. Es gab in dieser Woche ein kleines Trainerbeben, kann man ja förmlich sagen, in der zweiten Liga. Wo möchtest du denn gute Überleitung, den Anfang machen?
Ja, es gibt ein paar interessante, also tatsächlich Kaiserslautern mit Markus Anfang, mit Sicherheit jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt schon auch irgendwo überraschend, glaube ich. Trotzdem hat sich es für mich eigentlich angekündigt, also unabhängig davon, dass ich finde, dass es nicht gerade der allersympathischste Trainer ist, den es in der Bundesliga oder in der Fußball-Bundesliga gibt, hatte ich eigentlich immer schon das Gefühl, dass es nicht unbedingt passen kann. Aber der jetzige Zeitpunkt ist doch durchaus zumindest für mich ein bisschen überraschend.
Ja, vor allem, man muss ja, glaube ich, auch ehrlich sein, der 1. FCK ist ja vor der Saison auch nicht ansatzweise mit den Ambitionen reingegangen, um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Natürlich jetzt der Abwärtstrend, die letzten 6 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Aber trotzdem jetzt noch 4 Spieltage vor Ende den Trainer rauszuschmeißen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, das Ziel vor der Saison, das hat Markus Anfang ja auch immer gesagt, war der einstellige Tabellenplatz. Und ich finde es dann immer ein bisschen merkwürdig, wenn dann gerade die Verantwortlichen sagen, dass sie mit der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, nicht zufrieden sind, dass vielleicht der defensive Ansatz im Fokus steht. Weil wenn man ehrlich ist, sollte Kaiserslautern aufsteigen, wovon ja natürlich im Moment nicht auszugehen ist, dann wird es auf die Defensive ankommen. Also dann gehst du da eigentlich schon mit einem guten Fundament in die erste Liga. Und gerade was die Spielweise betrifft, musst du dich immer der zweiten Liga anpassen. Ich kenne keine Mannschaft, die mit spektakulärem Offensivfußball in die erste Liga aufgestiegen ist. Da war der Fokus immer die Abwehr. Und ich kann das definitiv nachfühlen auch. Ich sage nur 10 Jahre zweite Liga mit dem VfB Bochum. Da hat man auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, sondern da musste man auch sich jede Saison eigentlich neu auf diese zweite Liga einstellen. Und ich glaube, mit einer Spielphilosophie in die Saison zu gehen, ist eigentlich auch nicht die richtige Idee.
Gut, der 1. FCK hat auf jeden Fall schon einen Nachfolger gefunden mit dem sehr bekannten Thorsten Lieberknecht. Kommt ein Spieler bzw. ein Trainer aus der Region auch dahin, wird wahrscheinlich am Anfang auch sehr viel Kredit haben. Ob es noch in dieser Saison reichen wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber auf jeden Fall dann wahrscheinlich in der neuen Saison wird ihm da viel zugetraut werden. Der kommende Gegner des 1. FC Kaiserslautern, Fabi, wird der FC Schalke 04 sein.
Ja, und da, ein Spiel, ne?
Das wird ein ja, Bombenspiel, vor allem, weil es da ja nach dem, das können wir ja mal schon mal zurückblicken, nach dem 2:2 gegen den HSV letzten Freitag war es, Trainer Kees van Wonderen sich da auch ein bisschen Luft verschafft hat.
Ja, ich glaube aber auch ein Stück weit zu Recht. Die Art und Weise, das dann öffentlich auszusprechen, da lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Finde ich auch nicht den richtigen Weg. Allerdings muss man hier ganz klar die Schuld auch bei den Verantwortlichen suchen, die das in der Art und Weise schon auch geschickt eingefädelt haben, um ein Stück weit auch die Schuld von sich zu schieben. Es ging ja um ja, in die Kaderplanung beziehungsweise Zukunftsplanung mit eingebunden zu sein. Und da war er ja die letzten Wochen komplett außen vor und somit sendet man natürlich auch Signale. Und ich glaube, das ist das, was man, egal in welcher Verein, in der Bundesliga, zweiten Liga oder dritten Liga, du musst deinen Trainer mit in die Planung mit involvieren. Du musst ihn immer mit im Boot haben, weil er derjenige ist, der am Ende des Tages natürlich auch die Mannschaft aufstellt, sein System entsprechend dem Kader anpasst. Und da zeigt sich eindeutig, dass Schalke 04 im Laufe dieser Saison ja, eher so unterwegs war, dass die Selbstdarsteller, die in verantwortlicher Rolle sind, sich schlauer als diejenigen zeigen wollen, die ja, an der Seitenlinie stehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für ihn in einer gewissen Hinsicht eine Erlösung. Bekommt noch ein Jahr extra Gehalt oder eine
Ja,
Abfindung
genau.
und ist froh, dass er dieses tolle Haus wahrscheinlich verlassen kann und gleichzeitig natürlich auch ein ja, starkes Zeichen an den Trainermarkt. Viel Spaß an denjenigen, der den Stuhl übernehmen darf.
Ja, das stimmt wohl. Sören Karel Gerards ist ja der Vorgänger von Kees van Wonderen gewesen. Der hat es ja mehr oder weniger damals auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Also diese beiden Trainer und auch davor die Trainer, die Jahre. Rückendeckung war den Trainern auf Schalke eigentlich in den letzten Jahren relativ oder eigentlich so gut wie nie wirklich gegeben. Da kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Und unser Freund Peter Neururer, hat es ja, glaube ich, gestern irgendwo in einem Interview auch gesagt. Momentan kannst du gerade auch, was den Kader, die Mannschaft betrifft, jeden Trainer hinstellen. Es ist auch einfach nicht mehr drin. Und Kees van Wonderen hat eigentlich mit das Beste die letzten Wochen rausgeholt, ne?
Ja, ich glaube, das gilt für viele Vereine. Also, wenn man die Frage stellt, wer ist der wichtigste Mann im Verein? So, und das muss normalerweise immer der Trainer sein. Der Trainer muss natürlich in Zusammenarbeit mit der Scouting- und Sportdirektorabteilung da natürlich auch eine Mannschaft formen. Und der Trainer ist die wichtigste Personalie. Und wenn dann natürlich gerade bei Schalke ist es natürlich Wahnsinn, was da hinter den Kulissen los ist, wenn da natürlich jeder irgendwie so seine Spieler zu dem Club holen will, natürlich auch, muss man natürlich Ben Manga nennen, der natürlich viele Ideen hat und da seine Spieler natürlich auch holen möchte. Aber das funktioniert nicht. Und das haben sie diese Saison gemerkt. Und jetzt kann man nur hoffen, dass sie daraus ihre Lehren gezogen haben. Es scheint im Moment nicht der Fall zu sein, wenn jetzt schon wieder ein neuer Trainer kommt. Aber das bleibt dabei. Also bei Schalke wird es nicht langweilig.
Ja, und aller guten Dinge sind drei auf dem Trainermarkt. Gestern, sprich Mittwochabend, Hannover 96, Fabi, trennt sich nach nur, wie viel waren es? Fünf, nee, nach 4 Monaten von André Breitenreiter wieder.
Ja, mit der Ankündigung, oder? Haben wir nicht damals auch über ihn gesprochen, als er übernommen hat?
Du warst es, glaube ich, sogar, der es gesagt hat.
Ja, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass er kein guter Bundesliga-, Zweitliga- oder Profi-Fußballtrainer ist. Und bei jeglichen Stationen, bei denen er letztendlich unterwegs war, hat es, glaube ich, nie zu irgendwas Besonderem Guten gereicht. Und deswegen kam der Schritt für mich eigentlich auch sehr überraschend, weil für mich Hannover 96 durchaus auch von der Kaderzusammenstellung her einer der ja, Aufstiegsfavoriten für mich war, als wir in die Saison gestartet sind. Und dem ist offensichtlich jetzt ja, ein Stück weit Tribut gezollt worden.
Ja, Stefan Leitl hatten sie ja vor ja, 4 Monaten dann vor die Tür gesetzt. Da standen sie sogar noch deutlich besser da, waren voll im Kampf um die Aufstiegsplätze mit drin. Und jetzt am Wochenende kann Stefan Leitl ja mehr oder weniger schon mit der Hertha wieder an 96 vorbeiziehen. Also alles ziemlich merkwürdig, gerade auch bei 96. Und sondern ist das so die letzte Patrone, die 96 ja vielleicht jetzt nochmal nutzen will, um die letzten 4 Spiele nochmal alles rauszuhauen, mit etwas Glück vielleicht
Ja,
nochmal oben anzugreifen?
Nein, das ist, wenn dann nur eine Platzpatrone, würde ich sagen. Ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die Verantwortlichen auch daran glauben, dass es mit dem Aufstieg gelingt. Sie haben sich ins eigene Fleisch geschnitten im Winter. Ihr habt es angesprochen, als Steffen Leitl dann entlassen wurde, also völlig ohne Grund. Da war es auch die vermeintliche Spielphilosophie, die nicht so gestimmt haben soll, Ansatz auf Defensive. Und ja, Hannover macht Hannover-Sachen. Ich glaube, das ist auch gefühlt jede Saison das Gleiche. Die Unruhe ist immer noch da und solange die vorhanden ist, wird 96 auch kein ernsthafter Aufstiegsaspirant sein.
Also ich wollte vielleicht auch noch mal was allgemein zu dem Thema sagen, weil man das ja auch bei Sören eben erwähnt hat. Es geht immer um Spielphilosophie, Spielstil. Und für jemanden, der viel zweite Liga guckt, glaube ich ehrlicherweise, dass es gar nicht darum geht, dass du in der zweiten Liga vor allem gut und ansehnlich Fußball spielst, sondern du musst deine Spiele einfach nur gewinnen. Und bestes Beispiel ist wahrscheinlich auch in den letzten Jahren der HSV gewesen, die immer für sehr attraktiven Fußball gestanden haben. Am Ende hat es aber nie für den Aufstieg gereicht. Deswegen wären mir vordergründig die Kunststückchen oder der schöne Zauber auf dem Rasen, ehrlicherweise vollkommen egal, solange die Ergebnisse stimmen. Und hier in dem Fall Hannover 96, so wie du aussagst, bevor Leitl gehen mussten, die Ergebnisse waren jetzt nicht so schlecht. Und du warst in einer der Positionen, wirklich ja, ein Stück weit ins Aufstiegsrennen voll einzusteigen. Und deswegen kann ich das manchmal gar nicht nachvollziehen, wie ein Zweitliga-Club von sich ja, ein Stück weit behaupten will, dass sie für den schönsten Fußball stehen, von dem du am Ende nichts kaufen kannst. Und da gibt es viele, viele Beispiele in der Fußball.
Fabi, ist die Verbindung gerade weg?
Martin Kind hat jetzt die Verbindung abgeschaltet, glaube ich. Ja.
Ah, da ist er
Ich
wieder.
glaube, wir können. Ja, also von daher kann ich es eben nicht nachvollziehen, wenn man immer den großen Traum hat, den wunderbaren Fußball zu spielen, sondern es geht für mich in der zweiten Liga um Ergebnisse. Und wenn du dann in der ersten Bundesliga spielst, dich etabliert hast, dann kannst du vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, ob du eher auf die Seite der Schönspieler wechseln willst.
Gut, um alles mal komplett rund zu machen, sollen, haben wir noch den SC Paderborn mit Lukas Kwasniok. Da wurde jetzt gestern auch mitgeteilt, dass man sich da am Ende der Saison trennen wird. Vielleicht dann sogar noch als Aufsteiger. War abzusehen, dass sich da die Wege trennen. Ich meine, da wird schöner Fußball gespielt. Allerdings war da so zwischen Trainer und Vorstand nicht so alles auf einer Wellenlänge.
Ja, ich glaube, dass gerade auch Lukas Kwasniok mittlerweile andere Ambitionen hat, eben auch wirklich dauerhaft um den Aufstieg mitzuspielen oder dann eben auch in die erste Liga zu wechseln. Und wir reden hier über Paderborn. Es ist nicht der HSV, es ist nicht Köln. Von daher muss jede Saison, wenn du unter den Top 5 landest, eigentlich eine super Saison sein. Und ich glaube, dass da die Ansprüche dann eben nicht mehr zusammenpassen. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man sich trennt. Ob Kwasniok jetzt der Trainer ist, der einen Erstligisten übernehmen kann. Er hat natürlich auch eine spezielle Art, erinnert mich auch immer ein bisschen an Steffen Baumgart. Das wird man sehen, aber ich glaube, Paderborn wird jetzt auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt ein Abo darauf haben, auf den ersten drei Plätzen der zweiten Liga zu stehen.
Nee, das stimmt schon. Wer auf den ersten drei Plätzen momentan steht, ist unter anderem Fabi. Da können wir es jetzt mal mit rückblickend auf den letzten Spieltag machen. Der erste FC Köln, der kann man, glaube ich, so langsam sagen, für die kommende Saison erste Liga planen kann. Mit nicht
Ja,
attraktiven Fußball.
wollte ich gerade sagen, unterstreicht so ein bisschen das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Am Ende wollen wir uns, glaube ich, für die ganze Bundesliga. Erster FC Köln, 3-1 Sieg gegen Münster, Pflichtsieg. Und jetzt spielst du am Wochenende in Hannover. Sicherlich kein einfaches Spiel, aber wenn du jetzt einfach das Spiel in Hannover gewinnst, bumm, dann bist du durch.
Ja, spätestens dann in 2 Wochen. Ich meine, du hast jetzt 5 Punkte auf Platz 3. Danach hast du, nach 96 hast du Regensburg zu Hause. Da kannst du dann ja quasi schon die Aufstiegsfeier vielleicht dann schon starten lassen, ne?
Ja, oder zwei Siege jetzt hintereinander und du
Ja,
bist so.
das auf jeden Fall, genau. Ähnlich wie die Kölner auch immer noch sehr gut dastehen sollen, auch wenn es in den letzten beiden Spielen nur einen Punkt gab, ist der HSV. Der
Der,
auf.
also ich glaube,
Ja.
Genau, also ich glaube auch, dass der HSV zumindest den zweiten Platz nicht mehr hergeben wird. Ich glaube, es sind 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3.
Genau.
Klar war jetzt, das 2-2 gegen Hamburg, gegen Schalke auch ein bisschen unglücklich, wenn du ja mit 10 Mann eine 2-1 oder mit einem Mann mehr eine 2-1-Führung nicht über die Zeit bringst. Aber ich glaube auch, wenn man auf das Restprogramm blickt, sie haben jetzt das Heimspiel gegen Karlsruhe, aber dann sind es, glaube ich, Duelle gegen Mannschaften, die relativ weit unten stehen, Ulm zum Beispiel. Von daher glaube ich, dass mindestens mit 2 Siegen der HSV auch aufgestiegen ist.
Ja. Momentan auf Platz 3 und somit den Relegationsplatz inne hat noch der 1. FC Magdeburg, der am Wochenende seine Pflichtaufgabe zu Hause gegen Regensburg mit 3 zu 0 erfüllte. Alles ganz souverän, so die letzten 4 Spieltage, Magdeburg, Elversberg, Paderborn und Fortuna. Ich habe sie mir mal angeguckt. Also rein vom Restprogramm her und von den Namen her hat eigentlich sogar Fortuna Düsseldorf mit das vermeintlich leichteste Restprogramm. Elversberg hatte ich ja lange Zeit mit auf der Rechnung. Die haben allerdings auch nur 3 Auswärtsspiele, habe ich jetzt heute mal gesehen. Und es wird sehr häufig noch gegeneinander gespielt, dass sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also ich glaube, Fabi, wir bleiben da bis zum 34. Spieltag dem Motto treu. Am Ende sind wir wirklich am schlausten. Ne? Nimmt sich jeder
Ja.
gegenseitig die Punkte weg. Platz 3 wird, glaube ich, bis zum letzten Spieltag hart umkämpft sein.
Ja, natürlich, das geben die Punkte oder die Tabelle im Moment ja auch her.
Ja.
Trotzdem, und da bleibe ich auch dabei, kann sich der Drittletzte der Bundesliga wirklich ja, ein Stück weit erleichtert zeigen, weil ich glaube, die Relegation war selten so deutlich für mich, dass der Drittletzte der Bundesliga als klarer Favorit in die Spiele geht.
Wobei ich glaube, man kann festhalten, Sören, dass es, glaube ich, noch nie einen schlechteren Tabellen-16. Aus der ersten Liga wie auch Tabellen-3. Aus der zweiten Liga gab, oder?
Das
Also,
stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
auf so attraktive Spiele können wir uns ja wahrscheinlich nicht freuen. So attraktiv waren viele Spiele dieses Jahr in der Champions League, Fabi. Da müssen wir jetzt zu
Ja.
einem unangenehmen Thema leider rüber swippen. Machen wir weiter mit dem Aus der Bayern in der Champions League gegen Inter Mailand. Ist ja jetzt schon ein bisschen her. Die Tränen sollten getrocknet sein. Was machen wir mit den Bayern dieses Jahr in der Champions League?
Ja, Sieg
Zufriedenstellende
nicht
Saison?
verfehlt. Nein, kann man ja so nicht sagen. Großes Ziel war Finale zu Hause oder daheim, beziehungsweise Titel daheim. Am Ende bist du bei Inter Mailand ausgeschieden. Wo ich mich aber schwer oder wo ich mir wirklich schwer tue, ist, mich in das Boot zu setzen von vielen Experten, wo man manchmal das Gefühl hatte, Bayern hat zweimal 6-0 verloren. Ich glaube schon, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Spieler beide Spiele auf Augenhöhe stattgefunden haben. Ja, dass es dann im Rückspiel oder im Grunde genommen, was sich das Weiterkommen gekostet hat, war ja zu Hause das zweite Gegentor nach einem Konter, nachdem du gerade ausgeglichen hast. Und ich fand auch in Mailand selbst an sich war es eigentlich ja, zumindest über 90 Minuten gesehen, eine ordentliche Leistung, die am Ende eben nicht belohnt wurde. Von daher Glückwunsch an Inter, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die Bayern über die 2 Spiele hinweg enttäuscht haben. Dafür war das Spiel viel zu sehr auf Augenhöhe für mich.
Sören, wie sieht es bei dir aus? Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Bayern ist in den letzten 5 Jahren 4-mal aus dem Viertelfinale. Ja.
Ja, also mir fällt es auch ein bisschen schwer, ja, so ein Fazit zu ziehen, weil ich glaube, Max Eberl hat es ja relativ einfach gesagt. Im Prinzip bist du ausgeschieden wegen 2 Standardsituationen so gefühlt. Ja, mir fällt es schwer. Ich glaube, dass ich nicht so wirklich das Gefühl hatte, auch vor dem Fernseher. Okay, die Bayern wollten den Spiel gewinnen auf jeden Fall, aber dass du die letzten Prozentpunkte, ja, gerade das Finale zu Hause, dass du vielleicht diese extra Motivation nochmal hast und du nach Mailand fährst und sagst, okay, so die ersten 20 Minuten sind wir schon mal da und zeigen, okay, wir führen vielleicht schon mal. Also das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt. Natürlich, und das gehört auch dazu, du hast dieses Verletzungspech einfach gehabt und dann spielst du nicht mit deiner besten Mannschaft und das hat man, glaube ich, auch gesehen, gerade was die defensive Stabilität betraf. Also, und da musst du auch sagen, vermeintliche Führungsspieler, ich fand Kimmich hatte jetzt auch nicht den besten Tag in Mailand. Ja, und dann sind es auf diesem Niveau diese Kleinigkeiten. Aber ich glaube schon, dass mir die letzten Prozentpunkte, gerade wenn ich die Champions League-Saison nehme, einfach gefehlt haben, um zu sagen, okay, diese Mannschaft schafft es auf jeden Fall ins Finale.
Fabi, unterm Strich, unter die Champions League-Saison viele kleinere Fehler, gerade wenn man auch auf die Gruppenphase vielleicht noch mitguckt, haben am Ende ja vielleicht das Finale haben dann gekostet, oder?
Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bunter Mix aus vielen Dingen. Tatsächlich würde ich schon auch sagen, hätte man im Hinspiel vielleicht auch den einen oder anderen Spieler vielleicht eher in der ersten Elf gesehen. Vielleicht war es dann zum Teil eben auch das System, was dich zu Hause zumindest vielleicht dann in die Bredouille gebracht hat. Dann hast du, wie gesagt, jetzt einfach das Problem gehabt, dass du zwei Spiele im Viertelfinale hattest, in denen du nicht mit deiner besten Mannschaft antreten kannst. Es war relativ dünn dann auch, was von der Bank kam. Das kommt dazu. Und dann muss man natürlich halt auch sagen, das sind genau die Spiele, wo du dann eben auch mal ein bisschen Spielglück brauchst. Chancen waren genügend da, auch im Hinspiel. Das Spiel hätte nicht 1-2 ausgehen müssen. Genauso auch im Rückspiel. Und am Ende muss man dann halt einfach ein fairer Verlierer sein und sagen, Glückwunsch an Inter Mailand. Und es ist ärgerlich, ja, dass du deine Saisonziele in der Champions League auf jeden Fall verfehlt hast.
Ja, und Inter trifft jetzt im Halbfinale auf Hansi Flick und den FC Barcelona, die in Dortmund verloren. Aber am Ende hat es dann doch noch gereicht und der BVB-Sören verabschiedet sich zumindest erhobenen Hauptes aus der Champions League-Saison dieses Jahr.
Ja, klar, wenn du das Rückspiel nimmst, zumindest für die Zuschauer dann auch im eigenen Zuhause, sage ich mal, wirklich eine gute Leistung gezeigt. Aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch dazu, ja, dass Barcelona vielleicht mit zwei, drei Gängen weniger angereist ist. Und von daher, es war ein guter Abschluss sicherlich, aber das Hinspiel war einfach entscheidend dann dafür.
Ja, Fabian, du hast ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, wo wir da die Woche telefoniert hatten, du hattest trotzdem nie den Eindruck, dass Barca das überhaupt noch aus der Hand geben könnte, ne?
Ja, also selbst auch nach dem 2-0 für Dortmund, ich habe ja einfach nicht das Gefühl und klar, man muss auch fair sein. Also wir können uns jetzt auch wirklich, und das sollten wir auch tun, wirklich sagen, Hut ab vor der Leistung der Dortmunder. Hätte man vielleicht nach dem Hinspiel auch nicht unbedingt gedacht und auch trotzdem schön für den deutschen Fußball, dass sich eine Mannschaft mit einem 3-1-Sieg gegen Barca verabschiedet. Aber auf der anderen Seite muss man fair sein und da bin ich genau bei Sören und auch bei dir. Hätte es wirklich sein müssen, glaube ich, dann hätte Barca auch, wäre jederzeit in der Lage gewesen, nochmal einen Gang nach oben zu schalten. Ich glaube auch, wenn das Hinspielergebnis nicht 4-0, sondern 2-0 ausgegangen wäre, dann hätten wir auch ein anderes Spiel gesehen. Ist jetzt aber alles hätte Fahrradkette. Und ja, am Ende hast du einen tollen Sieg vor heimischem Publikum. Kannst dir nichts davon kaufen, verabschiedest dich mit Würde und am Ende, und das ist dann das, was ich traurig finde, ein Halbfinale in der Champions League ohne deutsche Beteiligung. Und ja, das nervt mich tatsächlich ein bisschen.
Ja, ein anderes Halbfinale bestreiten unter anderem PSG, die bei Aston Villa am Ende 3 zu 2 verlieren. Hinspiel hatte PSG ja noch mit 3 zu 1 gewonnen. War ein richtig unterhaltsames Spiel. Aston Villa war der Sensation relativ nahe gekommen. Aber am Ende hat es dann für PSG gereicht. Und ich glaube, für mich, PSG ist so ein heimlicher Favorit auf den Titel, kann man glaube ich so sagen, ne? Mit Luis Enrique hat er glaube ich seine Mannschaft gefunden. Passt alles ohne große Stars so wirklich und trifft jetzt im Finale dann auf den FC Arsenal, wo wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Paris verdient weitergekommen unterm Strich, oder?
Boah, ich fand das Rückspiel schon eng. Man muss auch, glaube ich, sagen, dass Donnarumma natürlich wieder einen super Tag hatte. Also das hätte, je nachdem, wie das Spielglück vielleicht auch verteilt gewesen war, auch anders ausgehen können. Aber klar, ich glaube gerade das Hinspiel, das war eine super Vorstellung. Paris spielt eine tolle Saison. Und ich glaube, wir sehen im Halbfinale dann wirklich auch mit Arsenal und Paris die, ja, zwei besten Mannschaften aktuell in dem Wettbewerb.
Ja, Fabi, und dann hat es endlich mal in den ganzen letzten Jahren Real Madrid erwischt. Lange überfällig auch schon die letzten Jahre gewesen bei dem einen oder anderen Spiel. Der FC Arsenal gewinnt beide Spiele, sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen Real Madrid und zieht, Sören hat es gesagt, ja, wirklich verdient ins Halbfinale ein.
Ja, doch. Also da gibt es keine Zweifel. Auch im Rückspiel fand ich Real sehr ungefährlich, teilweise. Also sie haben gut angefangen, druckvoll angefangen. Danach war es aber sehr, sehr dünn, was von Real kam. Und ich fand einfach, Arsenal hat es sensationell gut gemacht, hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit durch Saka belohnt und dann war der Drops eigentlich gelutscht. Und ja, ich habe, wie gesagt, in Summe, wenn man beide Spiele zusammenzählt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich Real Madrid so unterlegen in einem K.O.-Spiel in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren gesehen habe, wie jetzt gegen Arsenal.
Ja, da wird es wahrscheinlich auch das große Stühlerücken jetzt in den nächsten Wochen dann bei Real Madrid wahrscheinlich geben. Ne? Kommen wir auch dann gleich noch drauf zu sprechen. So, jetzt Bundesliga. Letzter Spieltag liegt jetzt auch schon gut wie eine Woche zurück. Daher würde ich sagen, überfliegen wir so ein bisschen ganz grob. Ich würde vorschlagen, fangen wir an. Kampf um die Champions League-Plätze, Fabi. Die Frankfurter eigentlich immer noch mit der besten Ausgangsposition um Platz 3. Jetzt nach dem Wochenende. Konkurrenz hat
Ja,
ja mehr oder weniger dafür gespielt.
beim Blick auf die Tabelle gebe ich dir vollkommen recht. Es war jetzt ein okay Spiel. Also das war kein Spiel, wo man ja in dieser Woche noch eigentlich ehrlicherweise drüber sprechen muss. Es war 0-0. Man würde den Frankfurt dann einfach wünschen. Und das ist das, was mir die letzten Wochen schon auch ein bisschen fehlt in der Liga, dass sie einfach mal ja, hier einen Dreier einfahren. Das ein oder andere Spiel auf ihre Seite ziehen. Und so bist du halt jetzt im Moment noch bei 4 Punkten Vorsprung, was in der Regel reichen sollte. Ja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich ehrlicherweise so weit, dass Frankfurt normalerweise hätte schon den Sack hätte zumachen können jetzt in den letzten 2, 3, 4 Wochen.
Fabi, Restprogramm von den letzten 4 Spielen, direkte Konkurrenten, jetzt am Samstag Leipzig, Mainz, dann hast du Pauli und Freiburg. Also alles komplett in der eigenen Hand. Wenn du da nicht unbedingt die Spiele verlierst und mit den Unentschieden rausgehst, ne, vielleicht Pauli gewinnst, sollte es auf jeden Fall ein Jahr Champions League für die SGE werden. Ja, kann man, glaube ich, aber auch festhalten sollen. Ich meine, beim FCA ein Unentschieden zu holen, ist jetzt auch soweit okay. In 13 Rückrundenspielen nur eine einzige Niederlage und die war gegen die Bayern bei den Augsburgern. Von daher eigentlich gutes Ergebnis. Ne? Ganz bitter natürlich eine Verletzung, die das Spiel überschattet hat bei den Frankfurtern.
Ja, natürlich. Du meinst wahrscheinlich
Cauã Santos.
João Santos. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, der Junge hat, glaube ich, eine fantastische Rückrunde gespielt. Gilt als Riesentalent. Ich glaube sicherlich auch der Torwart der Zukunft bei der Eintracht. So, aber du hast Kevin Trapp dahinter und der macht es natürlich sehr, sehr seriös. Ich glaube, das ist keine Schwächung, aber für Santos natürlich brutal enttäuschend.
Gut, die Mannschaft, die noch Platz 4 inne hat, spielte am Freitag nur 1:1 zu Hause gegen Kiel. Mal wieder verschenkte Punkte für RB Leipzig. Die am Ende, so vom Tabellenrechner her, den ich mal angeschmissen habe, am Ende sogar fehlen könnten im Kampf um die Champions League Plätze, weil nach meiner Rechnung wird RB es nicht in die Champions League schaffen. So.
Ja, wenn du das Restprogramm nimmst, ich finde jetzt am kommenden Samstag, ist natürlich auch ein wegweisendes Spiel. Du spielst gegen Frankfurt. Das heißt also, da geht es im Prinzip um Platz 3. So, und wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann wird es schwierig. Dann hast du die Bayern, dann musst du nach Bremen, die im Moment auch super drauf sind, und am letzten Spieltag Stuttgart. Und da würde ich mich schon anschließen, dass vielleicht sogar von dem schweren Restprogramm der BVB profitieren könnte.
Ja, richtig, da würde ich voll mitgehen. Fabi, wir hatten die Woche auch schon über große Kaderumbrüche in der kommenden Saison und so weiter gesprochen. Ich glaube, was man da gerade jetzt auch in dieser Woche wieder so hört und liest, können wir uns da bei RB Leipzig auf jeden Fall auch auf einiges einstellen.
Muss. Ich glaube, das zeigt die Saison ja eindeutig, dass es in vielerlei Hinsichten einen Umbruch bedarf. Ich glaube halt, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal vor 3, 4, 5 Wochen. Die Frage ist halt, mit den ganzen Transfers, die die Leipziger tätigen, wie kannst du dann dauerhaft sicherstellen, wirklich erfolgreich in der Bundesliga oben in den Top 3 mitzuspielen? Vielleicht lernen sie aus ihren Fehlern, weil ich glaube, den Leipzigern würden auch ein, zwei Führungsspieler oder Spieler mit mehr Erfahrung auf einem gewissen ja, Niveau oder Level sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Und im Moment fällt die Mannschaft so ein bisschen in sich zusammen, was meines Erachtens daran liegt, dass die Achse, die vermeintliche, eben auch wahrscheinlich in der Wirklichkeit nicht den Ansprüchen genügt.
Ja, das stimmt wohl. Wie wollen wir weitermachen? Ich würde vorschlagen, wir blicken einmal ganz an die Spitze, Fabi. Da kann man den Bayern ja nach diesem Wochenende ja vermeintlich ja jetzt endgültig, glaube ich, schon zur Meisterschaft gratulieren. Vielleicht ist es jetzt am Wochenende schon soweit, sollte Leverkusen dann nicht gewinnen und die Bayern dann zu Hause punkten. Frust von der Seele geschossen gegen Heidenheim, ungefährdet einen 4:0-Sieg eingefahren. Der hätte auch deutlich höher ausfallen können.
Ja, ich finde schon, ich glaube, dass ganz Fußball-Deutschland oder zumindest diejenigen, die es nicht mit den Bayern halten, nach dem Champions League aus mit ja, einem anderen Ergebnis spekuliert hatten. Und da muss man wirklich sagen, es war ein Sieg der Moral. Also ich glaube, von der ersten Minute an, beziehungsweise eher ab der 10. Minute ungefähr, war es schon in einer gewissen Hinsicht eines Spitzenreiters würdig, der Auftritt. Durchaus viele, viele Chancen ausgelassen, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Die Heidenheimer oft dann auch in dem Sinne ja noch am Leben gelassen, wenn es ums Torverhältnis geht, was auch noch eine Rolle spielen kann im Abstiegskampf. Aber ja, das war ein sehr, sehr erwachsener Auftritt. Und ich glaube, wenn du Meister werden willst, dann musst du das Spiel bei Heidenheim genauso in der Art und Weise durchziehen.
Mhm. So, dann hatten wir den Sonntag spät abends, Sören, da war Bayer Leverkusen bei Pauli zu Gast, ja, und die Leverkusener verspielten da nicht nur eine 1-0-Führung, sondern dann wohl auch die endgültige Chance auf die Meisterschaft.
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, das Spiel hat gezeigt, dass das gerade bei Leverkusen auch ein paar Prozentpunkte einfach fehlen. St. Pauli hat super gemacht, sie haben Leverkusen auch wirklich beschäftigt, sich nicht nur hinten reingestellt, und dann hat Leverkusen keine Lösung gehabt. Und ich finde schon, dass sie auch diese durchaus noch diesen möglichen ersten Tabellenplatz vor ein paar Wochen, dass sie sich den im Prinzip selbst verspielt haben. Ich glaube, ihr habt alle in der Mannschaft gespielt, ihr wisst, wie das ist. Ich glaube schon, dass eben auch die Berichterstattung drumherum Einfluss hatte, auch jetzt auf die letzten Leistungen, gerade auch was die Alonso-Entscheidung betrifft. Das kannst du nicht von der Mannschaft weghalten. Und dass eben dann solche Leistungen bei rauskommen, ist, glaube ich, dann auch normal. Und im Prinzip muss man eben dann auch Leverkusen dann eben auch sagen, dass sie das selbst schuld sind, dass sie diesen Puffer mittlerweile zwischen den Bayern haben und das nicht mehr aufholen können. Und von daher haben sie die Meisterschaft vielleicht eben auch wegen dieser Alonso-Entscheidung ein bisschen verspielt.
Ja, unterm Strich kann man, glaube ich, auch festhalten, insgesamt dieses Jahr 10-mal unentschieden gespielt. Viele Punkte gerade gegen die Kellerkinder hier, Pauli, Bochum und Kiel, dann liegen lassen. Und ich glaube, so mit der Knackpunkt war eigentlich das Aus in der Champions League gegen die Bayern und das 0:0 zu Hause, wo sie die Bayern ja förmlich an die Wand gespielt hatten. Also ich weiß nicht, da muss irgendwo der Knackpunkt gewesen sein. Seitdem gehst du ja seit Wochen gerade auch spielerisch längst nicht mehr so locker vom Fuße, wie wir es eigentlich gewohnt waren bei der Werkself. Ne? Und auch da wird es dann wahrscheinlich auch, je nachdem wieder die Entscheidung gerade auf der Trainerposition dann in den kommenden Wochen entschieden werden, auch auf dem Transfermarkt hoch hergehen. Es sind ja einige Spieler, die hoch gehandelt werden. Fabi hat schon einen Wunschkandidat für die Bayern geäußert mit Jeremy Frimpong.
Ich weiß ja nicht. Ja, ne? Tatsächlich. Also wenn ich jemanden holen würde aus Leverkusen, dann ihn. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, glaube ich, ist in Leverkusen der große Vorteil im Moment, dass du gefühlt 15 Reporter weniger hast, die da jeden Tag rumspringen im Vergleich zu dem einen oder anderen großen Verein. Ja, ist doch wirklich so. Wenn mittlerweile Fernando Caro öffentlich Druck aufbaut auf Alonso mit einer Entscheidung, Simon Rolfes zeigt sich ratlos, wenn es um Wirtz geht. Das zeigt ja eindeutig, dass es doch ein bisschen am Rumoren ist, was aber auch normal ist. Du hast einen Jonathan Tah, der von Bord geht. Und ich glaube schon, dass das in einer gewissen Hinsicht für Unruhe sorgen kann. Und das spiegelt sich im Moment in den Ergebnissen wieder. Und eigentlich der Stein kam ins Rollen, glaube ich, nach dem krachenden Aus in der Champions League, wo du wirklich nichts zu melden hattest in beiden Spielen.
Also ich denke jetzt mal, ich glaube jetzt am Wochenende ist das Finale in Spanien, Barca gegen Real, meine ich. Da wird ja Carlo Ancelotti auf jeden Fall noch auf der Bank sitzen. Je nachdem, wie das Spiel dann da ausgehen wird, wollte man sich dann ja auch trennen. Ich denke mal, dass im Laufe der nächsten Woche vielleicht dann sogar schon Verzug vermeldet wird, dann was die Trainerposition in Leverkusen angeht. Und man hat da ja wohl sich auch ein bisschen abgestimmt, Caro und Alonso, dass man da sagt, dann kommen wir einigen uns auf eine Ablösesumme und dann passt das schon. Und dann ist halt die spannende Frage, wer Xavi Alonso dann vielleicht nach Madrid alles folgen wird. Ne? Jonathan Tah hat Fabi gerade angesprochen, Sören hat nur die Woche auch schon drüber gesprochen. Sollte es Barca nicht werden, gibt ja Probleme immer wieder mit der Registratur, wurde jetzt sogar Real Madrid mit reingeworfen. Ja. Würde dann natürlich auch passen, wenn er seinem Trainer dann folgt. Ne?
Ja, klar, das sind jetzt alles natürlich Spekulationen. Ich glaube, das Wunschziel ist nach wie vor am Barcelona. Und ich glaube schon, dass Barca das auch hinbekommen wird mit der Registrierung. Klar haben sie das Problem mit Dani Olmo noch. Aber wir kennen sicherlich Barcelona und auch die sehr guten Verbindungen zu den Kreditinstituten, sodass sie da sicherlich auch ein bisschen Kohle freimachen werden.
Mhm, gut. Mannschaften, die momentan von dem FC Barcelona nur noch träumen können, sind die Mainzer, die so ein bisschen die Europapokalflatter kriegen die letzten Wochen. Am Wochenende ein spätes 2:2 Ausgleichstor gegen den VfL Wolfsburg kassiert und so langsam auch aufgrund des schweren Restprogramms der Mainzer können sich so langsam von Europa verabschieden. Auch wenn es momentan noch Platz 4 ist, für die 5 ist für die Mainzer.
6.
Ja, sie haben natürlich das Problem, dass mit Dortmund und Bremen im Moment zwei Teams da sind, die auf jeden Fall, das ist zumindest meine Meinung, dran vorbeiziehen werden. So, Mainz überperformt, das ist einfach so, klar. Sicherlich das Unentschieden in Wolfsburg war ein bisschen unglücklich, weil es so spät gefallen ist. So, aber wenn wir ehrlich sind, so, und dann auch mal schauen auf den Wettbewerb zwischen der englischen und spanischen Liga mit Deutschland, würde es uns, glaube ich, schon gut tun, wenn Mainz nicht im Europapokal spielt, auch wenn das immer wahnsinnig schöne Geschichten sind. Aber ich glaube auch, dass wir da so ein bisschen drauf hoffen oder gucken müssen auch, dass wir den Platz hinter England, Spanien, also den dritten Platz noch behalten, so einigermaßen, dann, dass nicht noch die italienische Liga an uns vorbeizieht.
Ja, ich meine, um noch kurz auf die Mainzer zu kommen, jetzt hier die letzten 5 Spiele 3 von möglichen 15 Punkten geholt. Da siehst du mal, dass du da von den letzten Wochen davor eigentlich profitiert hast, ne? Wo du so einen Megalauf hattest, dass du überhaupt noch so weit oben mit drin bist. Und was die 5-Jahres-Wertung angeht, die Konsequenzen haben wir ja dann schon in dieser Saison, dass der 7. Tabellenplatz auf jeden Fall keinen internationalen Wettbewerb für irgendeine Mannschaft bedeuten würde, durch das Abschneiden der deutschen Teams jetzt und das Ausscheiden in den Viertelfinals, sodass quasi Platz 6 nur noch für die Conference League reichen wird. Also werden sich da manche Mannschaften jetzt wahrscheinlich so richtig zusammenreißen, ne? Um da den 5. Ja,
bitte? Ja, ich wollte nur eine Sache noch sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Hier letztes Jahr hast du 65 Punkte benötigt, um unter die ersten 4 zu kommen. Mhm. Jetzt steht der Tabellenvierte Leipzig mit 49 Punkten. Das muss man sich mal vorstellen. Also klar, im besten Falle holt der Tabellenvierte jetzt Leipzig in dem Sinne noch 12 Punkte. Dann bist du aber immer noch nicht bei den 65 Punkten. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr ist, in dem viele Vereine, vor allem auch Top-Clubs wie Dortmund, Stuttgart, die man ja mit reinnehmen muss aufgrund der Vizemeisterschaft letztes Jahr, einfach über ein ganzes Jahr hinweg eben nicht die Konstanz zeigen konnten, die man eigentlich auch benötigt, um sich sicher für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das muss man ganz deutlich so sagen.
Definitiv, da kann man nur bei dir mitgehen, ja. Ob das jetzt für die Qualität allgemein widerspricht, dass sich da keine Mannschaft so wirklich mal konstant oben festspielt. Ich glaube, solche großen Überraschungen, wie es jedes Jahr in der Bundesliga sind, hast du eigentlich die letzten Jahre weder in Spanien gehabt, da hast du die Top 3 eigentlich grundsätzlich immer oben mit drin, ne? England eigentlich auch. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt so eine Qualitätsfrage in der Bundesliga ist. Gut, sei es drum. Der SC Freiburg scheint zum Saisonendspurt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Spur gefunden zu haben. Denn die Freiburger gewinnen am Ende zu Hause 3:2 gegen die TSG Hoffenheim und sind momentan auf diesem besagten 5. Platz, der für die Europa League reichen würde.
Ja, und das völlig verdient. Ich muss wirklich den Hut ziehen auch für Julian Schuster, wenn man darf nicht vergessen, erste Saison als Cheftrainer von Christian Streich übernommen. Hätten ihm sicherlich auch die wenigsten zugetraut. Und wenn man auf das Programm jetzt guckt, sie haben jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, klar, dann nochmal Leverkusen, aber dann Kiel, und Frankfurt. Also sie haben es selbst in der Hand und auch gegen Gegner, die man wirklich schlagen kann. Und also an den Freiburgern vorbeizuziehen, das wird vielleicht gerade für die Mannschaften, die dahinter sind, nicht ganz so einfach. Und ich kann mir schon vorstellen, selbst wenn es dann nur Platz 6 wird, dass man gerade in Freiburg auch sehr zufrieden ist. Und nochmal, ich glaube, Julian Schuster, das ist nicht hoch genug anzurechnen, was er aus der Mannschaft gemacht hat. Sicherlich nicht einfach, nach so einem Trainer all das zu übernehmen. So, aber sie spielen eine brutal konstante Saison und deshalb stehst du eben auf Platz 5.
Ja, TSG dann vor der Pause nach dem 2:0-Rückstand dann schnell zurückgekommen, was den Freiburgern natürlich auch nicht passieren darf, da so kurz vor der Pause quasi in der Nachspielzeit auch sich zwei Tore zu fangen. Ja, aber am Ende hast du 3:2 gemacht, Lukas Höhler mit Doppelpack. Hat mich für ihn auch sehr gefreut. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise für die Freiburger hingeht. Fabi, was sagt so dein Gefühl? Sören hat das Restprogramm angesprochen. Könnte auch knapp werden, ne?
Ja, natürlich. Wie gesagt, aber auch ähnlich wie der zweiten Liga. Ich glaube, mindestens noch eine Woche abwarten müssen, bis man da konkret, glaube ich, auch sagen kann, in welche Richtung das bei dem einen oder anderen Verein gehen kann. Überraschungen sind nach wie vor möglich.
So, und die Mannschaft der letzten, ja, drei Wochen kann man, glaube ich, so festhalten, alle direkten Konkurrenten geschlagen und jetzt auch wieder rangerückt an die Europapokalplätze ist Borussia Dortmund, die zu Hause, Fabi, Borussia Mönchengladbach quasi auch einen direkten Konkurrenten zu Hause mit 3:2 bei einer Regenschlacht zu Hause geschlagen haben.
Ja, war ein munterer Kick auf jeden Fall zu Ostern. Verdient, glaube ich, am Ende auch der Sieg der Dortmunder nach dem frühen Schock, wollte ich jetzt sagen. Aber nach einer 0-1 oder nach dem 0-1 wirklich auch zurückgekommen. Muss ehrlicherweise aber auch sagen, wenn man die Gladbacher dann so sieht, nach eigener Führung, wie dann die Tore verteidigt werden
Ja, innerhalb
oder
von
die
9 Minuten
Bässe.
auch, ne?
Genau, also eher nicht verteidigt werden. Ich glaube, es war das 3-1, eigener Freistoß in der eigenen Hälfte, unsauber ausgeführt. Das sind alles so Sachen, das darf dir einfach nicht passieren mit den Ambitionen. Und das sieht man dann einfach in solchen Situationen, dass die Gladbacher bei weitem noch nicht so weit sind, wie sie vielleicht vor 3, 4 Wochen noch gedacht haben zu sein.
Kam dann ja nochmal durch einen Elfmeter von Stöger ran, 56. Alles in allem, aber Sören, kann man glaube ich jetzt endgültig sagen, dass Niko Kovac den BVB dann nach anfänglichen Problemen in den Anfangswochen dann auf jeden Fall sein Spielsystem aufgedrückt hat. Laufwerte, Zweikampfwerte, alles deutlich gestiegen in den letzten Wochen. Könnte für Europa reichen. Also Restprogramm BVB jetzt auswärts bei der TSG Hoffenheim ist ja auch ein Lieblingsgegner der Dortmunder. Dann hast du zu Hause Wolfsburg. Ja, das Auswärtsspiel in Leverkusen, ich weiß nicht. Ja, und dann letztes Spiel dann zu Hause gegen Kiel. Also mit 10 Punkten denke ich schon, könnte es sogar für Platz 4 reichen.
Ja, es sieht alles danach aus, weil sie im Moment, du hast es richtig gesagt, glaube ich, Niko Kovac Fußball spielen. Er ist da sehr pragmatisch an die Sache rangegangen. Sie kämpfen und fighten wieder. Das ist, glaube ich, sind die Basics in Dortmund. Das zahlt sich dann eben auch durch Punkte aus und ich sehe sie auch auf dem Weg, wirklich Platz 4 zu erreichen. Und wenn ich dann heute auch lese, dass Kovac dann sogar interessant wird für die Tottenham Hotspurs, ja, das scheint ja gute Arbeit zu machen. Aber ich sehe es im Moment ähnlich. Also ich glaube auch, dass der BVB Platz 4 auf jeden Fall erreichen wird.
Fabi, gehst du da mit uns? Drei sind wir da alle drei d'accord? Oder traust du dir der Sache noch nicht so hundertprozentig beim BVB?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, gut, offensichtlich als Bayern-Fan habe ich jetzt ja gerade die höchsten Gefühle, die mir entgegenschlagen, wenn es um Borussia Dortmund geht. Wenn ich aber an den deutschen Fußball denke und auch an die nächste Saison in der Champions League, wäre es, glaube ich, schon zum Vorteil, so eine Mannschaft da auch drin zu haben, zumal, und das darf man ja auch nicht vergessen, die Dortmunder ja schon zumindest die Nummer 3 mittlerweile in Fußball Deutschland sind und die Einnahmen in der Champions League auch natürlich dafür sorgen würden, dass sie ein gewisses Level halten können. Was mir aber zu den Dortmundern auch noch einfällt, und das ist dann immer, was mir viel zu schnell geht. Du hast jetzt zwei gute Spiele gemacht bei Dortmund. Und auf einmal ist wieder die Euphorie da. Und am Ende des Tages schaue ich auf die Mannschaft. Jetzt hat man ja unter der Woche gehört, die beiden Leihspieler Svensson und Chukwuemeka, oder wie er ausgesprochen wird, sollen fest verpflichtet werden. Ansonsten Ja, wird es dann eben auch aufgrund der fehlenden Einnahmen, solltest du dich nicht für die Champions League qualifizieren, schwierig werden, deinen Kader mit einem gewissen Niveau in die Bundesliga-Saison nächstes Jahr zu schicken. Und deswegen, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, sind aber nach wie vor 4 Punkte bei 4 ausstehenden Spielen. Also da muss auch schon das eine oder andere zusammenkommen und ich gehe davon aus, also um es kurz zu machen, nee, ich bin nicht bei euch, sondern ich sage, es wird für die Europa League reichen, aber nicht für die Champions League.
Okay. Wen hast du denn auf der 4?
Ja, ich glaube schon, dass Frankfurt zu weit weg ist mit 7 Punkten. Das heißt, die werden sich für die Champions League qualifizieren. Und ich glaube auch, dass die Leipziger mit 4 Punkten Vorsprung vielleicht keine 10 Punkte holen, aber ja, solltest du 2 Spiele noch gewinnen, ja, geht
Sollte
schon in die
reichen,
Richtung,
ja.
dass die Leipziger auf Platz 4 ins Ziel trudeln, glaube
Okay.
ich.
Okay. So, dann haben wir einen neuen Bundesliga-Rekord, Sören, der aufgestellt wurde beim Samstagabend Topspiel. Und wer mir gesagt hätte, dass diesen Rekord Union Berlin und der VfB Stuttgart aufstellen mit 8 Toren in einer Halbzeit, den hätte ich für verrückt erklärt.
Ja, und dann ist ja, glaube ich, auch die Frage, ob jemals 8 Tore schon mal in Berlin gefallen sind, weil Union Berlin steht ja auch nicht unbedingt für Offensivfußball. Ja, es war gerade erste Halbzeit, glaube ich, ein wildes Spiel. Jeder Schuss und Treffer, die Torhüter ja, haben gar keine Finger an den Ball bekommen. Union stark begonnen. Stuttgart muss man dann, glaube ich, auch anrechnen, dass sie ja, bei Union dieses Spiel gedreht haben, dann zwischenzeitlich. Ja, es war ein Spiel hin und her. Zweite Halbzeit, glaube ich, dann haben 15 Minuten gereicht für die Trainer, die richtigen Worte zu finden, dass es nicht so weitergeht. Gerechtes Unentschieden, spektakulär. Aber klar, aufgrund der Tore sicherlich ein Spiel, worüber viel gesprochen wird. Aber wenn du mich nächstes Jahr fragst, ich glaube, dann habe ich das Spiel auch wieder vergessen.
Ja, und zu Union kann man jetzt, glaube ich, sagen, mit dem Punkt jetzt auch endgültig Klassenerhalt gesichert, geht ins 7. Jahr für Union Berlin. Kann man Steffen Baumgart, der da so ein bisschen sein Spielsystem überdacht hat und auf die Mannschaft angepasst hat, glaube ich, auch zu gratulieren. Und dann können wir ja noch über einen Transfer sprechen, ganz kurz, hören, der ja so gut wie fix ist. Steffen Baumgart hat für kommende Saison da schon einen neuen Stürmer verpflichtet.
Super, ja, super. Als ich die Nachricht gelesen habe, muss ich wirklich sagen, richtig gut mit Oli Burke, der Schotte mit dem Bart, habe ich am Wochenende öfter gehört. Ja, ich glaube, ein Spieler, der sich in den letzten Wochen wirklich wahnsinnig entwickelt hat, hat sich in Bremen durchgesetzt, war ja eigentlich ein Spieler, der gar nicht mehr so an der Weser gewollt war Anfang der Saison, sich jetzt wirklich entwickelt hat. Wichtiger Spieler, Bremen wollte ja jetzt auch verlängern. Aber Union war da auch frühzeitig dran und dann haben sie es eben auch geschafft, ihn nach Berlin zu holen. Ich glaube schon, dass er da hinpasst mit der Spielweise. Ich habe ihn jetzt am Wochenende auch live gesehen. Wirklich schnell, wirklich einen guten Körper. Sicherlich jetzt keiner, der dir 20 Tore garantiert, aber mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, passt er ja perfekt nach Berlin.
Ja, können wir uns mal überraschen lassen nächstes Jahr. Ja, du hast deinen Live-Stadionbesuch gerade schon angeteasert. Du warst zu Gast im Bremer Weserstadion, hattest die Hoffnung, dass der VfL Bochum da was mitnimmt.
Ja.
Sah auch lange sehr gut aus eigentlich für die Bochumer. Aber am Ende reicht es nicht. Der VfL Bochum fährt mal wieder ohne Punkte zurück nach Bochum.
Ja, ich muss wirklich sagen, also das Spiel, eines der Spiele, was mich seit langem wirklich auch länger beschäftigt hat, also jetzt bis weit in die Woche rein noch, weil es ein Spiel war, wo du dich hinterher fragen musst, wie hast du das eigentlich verloren? Oder warum hast du die Spiel nicht gewonnen? Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war der VfL schon richtig gut im Spiel. Klar, auch da wieder ohne die klare Torschance zu erspielen, aber sie hatten Bremen weitestgehend im Griff. Zweite Halbzeit ähnlich, aber dann mit zunehmender Spieldauer muss man sagen, ja, hat so der Mut gefehlt, nochmal in die Offensive die Bälle zu spielen, sondern viel quer gespielt. Und dann war Bremen wieder im Spiel, dann kriegst du ja in der 80. wirklich so ein Kacktor einfach, was dir nicht passieren darf, wo man dann auch vom Spieler erwartet, dass er ein bisschen cleverer ist. Ja, und da liegst du 1-0 zurück. Muss man auch sagen, und das steht, finde ich, für diese Bremer Mannschaft, die ja brutal eklig ist, also auf eine gute Art und Weise, glaube ich, richtig abgewichst ist. Leo Bittencourt kommt rein, lässt sich im Prinzip in jedem Zweikampf fallen, zieht die Freistöße, provoziert Dann Rudelbildung, dann fliegt ein Bochumer mit Gelb-Rot runter. Also da muss man dann auch sagen, ist Bremen einfach sehr, sehr clever, eine richtig abgezockte Bundesligamannschaft. Ja, und das spricht für die Formstärke im Moment, die Bremen hat, dass du eben dann auch dieses Spiel über die Zeit bringst, ohne hinterher vielleicht dann auch zu wissen, warum du gewonnen hast. Für den VfL ist es einfach so, das große Problem ist die Torgefahr, die du nicht hast. Du hast noch nicht mal jetzt ein richtig hundertprozentige, wo du sagst, okay, wow, da hätte es eigentlich klingeln müssen. Die hast du im Moment nicht. So, aber du hast jetzt noch 4 Spiele, wenn man ehrlich ist. Und das ist so meine Rechnung. Im Prinzip brauchst du jetzt schon, ja, 6, 7 Punkte aus den nächsten 4 Spielen, um wirklich sicher zu sein, dass du einen Relegationsplatz erreichst. Also nur noch auf das Heidenheim-Spiel zu gucken in 2 Wochen wird zu wenig sein. Also ich glaube schon, dass du jetzt auch am Wochenende unbedingt gegen Union Berlin den Heimsieg holen musst, dann auch gegen Heidenheim punkten musst. So, und dann brauchst du irgendwie noch einen Unentschieden, um auf jeden Fall Platz 16 zu erreichen, weil das ist nach wie vor das Ziel. Ich glaube schon, dass jetzt gerade das Spiel gegen Union Berlin im Prinzip der Knackpunkt ist. Und da würde ich mich jetzt auch festlegen, wenn du da nicht dreifach punktest, dann wird es wahrscheinlich nichts werden mit der Relegation.
Ja, vor allem gerade jetzt gegen Union, da spielt ja auch noch die eine oder andere Sache noch mit.
Ja.
Und ja, Union hat dann auch unter anderem auch noch Heidenheim selbst. Ich will da jetzt nichts voraussagen, aber ich könnte mir, ja, es könnte ja schon so aussehen, dass Union vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen Heidenheim zum Beispiel gewinnt oder so, ne?
Ja.
Am 33.
Ja,
Spieltag.
das ist ja Wahnsinn. Also ich habe mich da auch mal ein paar, also ich habe da ein paar Kommentare auch drunter gelesen, auch auf der Unioner, klar, ist Social Media, da laufen einige Idioten rum, aber da kamen wirklich die Vorschläge, dann wirklich auch Heidenheim gewinnen zu lassen. Klar, das hat jetzt keinen Einfluss auf die beiden Teams, so, aber da kommen schon wahnsinnige Ideen zustande, und ich hoffe einfach, dass jetzt gerade am Sonntag das Spiel auch. Klar, abseits des Platzes wird es da ein paar ja, hitzige Situationen sicherlich geben, aber ich hoffe, dass der VfL gerade auch am Sonntag einen kühlen Kopf behält und endlich wieder gerade auch zu Hause einen Heimsieg holt.
Da wollte ich dir schon mal die gute Nachricht vorab noch mitteilen. Du kannst dann gerne dann auf meinen DAZN-Account zurückgreifen.
Ah, das sind super Nachrichten.
Das gönne
Ja,
ich
auf
dir
jeden
auf jeden
Fall.
Fall schon mal vorab für den Sonntagnachmittag. Ich gucke mir das Spiel dann im Real Life an.
Sehr gut.
Ja, gut. Fabi, du bist auch noch bei uns?
Ja, aber
Ja?
ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich habe gedacht, du gibst noch deine Einschätzung zum Abstiegskampf.
Ja, wird schwierig für den VfL Bochum. Muss ich ganz ehrlich so sagen, auch wenn ich natürlich ja, ein Stück weit davon betroffen oder traurig bin, muss man sagen, ehrlicherweise bin ich im Moment eher bei Heidenheim aufgrund der Voraussetzungen auf die letzten Spieltage. Ja, muss ich so ehrlich zugeben.
Und hat nur das bessere Torverhältnis, kommt da auch noch mit hinzu, ne? Und Bochum das Schlechteste mit minus 33. Also ja, werden auf jeden Fall noch 4 sehr spannende Wochen, die uns da bevorstehen. Ja, sehr schön. Hat sehr viel Spaß bis hierhin gemacht. Schöne Folge.
Wobei,
Ja.
tatsächlich wisst ihr, was ich diese Woche, ich bin ja kein großer Fan der Serie A, war ich noch nie. Werde ich auch nie, aber ich fand eine Sache, fand ich richtig geil, habe ich diese Woche gelesen, und zwar die Serie A hat anscheinend seit 2 Jahren jetzt die Regelung, sowohl wenn es um die Meisterschaft geht, als auch im Abstiegskampf, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind nach dem letzten Spieltag, gibt es automatisch Entscheidungsspiele. Unabhängig von direktem Vergleich und Torverhältnis.
Ich finde das eine super Sache.
Ja.
Ja, sage ich. Ich finde das phänomenal, und noch viel cooler dann tatsächlich abgerundet sind Spiele ohne Verlängerung, sondern 90 Minuten und danach direkt Elfmeterschießen. Heißt also, es gibt kein großes Taktieren dann auch mehr drumherum, sondern es gibt 90 Minuten offenes Visier. Finde ich mega.
Ja,
Also wirklich mega geil.
das Einzige, was ich jetzt nicht mehr weiß, ist, wie das nochmal war, wo dann, ich glaube, der besser platziert hat, glaube ich, dann das Heimspiel, meine ich.
Ich meine sogar, dass es an neutralen
Oder
Ort war.
neutral
Also
sogar, okay.
zumindest, genau, wenn zumindest wenn es um die Meisterschaft geht, und finde ich mega. Also kann ich nur unterschreiben, sowohl im Abstiegskampf als auch wenn es um die Meisterschaft geht, Hammer.
Ja, das stimmt wohl. Gut, was war noch top? Der Spieler des Spieltages, wen habt ihr da?
Ich würde es ein bisschen ausdehnen auf den Spieler der Woche. Ist für mich ganz klar Kevin Volland, der zurückkehrt
No,
zu
no.
seinem Heimatclub 1860.
Da wollte ich Fabi auch noch zu seiner Meinung gefragt haben, wie es denn so ist, ob er denn auch irgendwann zurück ins Allgäu gehen möchte.
Nein, ganz sicher nicht. Kann ich den Schritt nachvollziehen? Ja, ich glaube schon. Muss man ihm natürlich auch irgendwo abrechnen, hoch anrechnen, weil ich glaube, er hätte schon noch mal ein, zwei Jahre irgendwo auf hohem Niveau zumindest mehr Kohle abkassieren können. Macht er nicht. Von daher schon auch sportlich gesehen, aus Fußballromantiker-Sicht gesehen, schon auch ein cooler Transfer, ja.
Kann,
Absolut.
ja, nachdem 60 dann ja fest für die dritte Liga dann nächstes Jahr wieder planen kann, kann Florian Liedernich ja von der Hertha dann auch noch nach 60 zurückwechseln und dann ja, schießen sie Löwen wieder in die zweite Liga. Ne? Ja. So, wen hast du denn, Fabi?
Ich nehme ausnahmsweise meinen Torhüter, habe ich ja schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gemacht, und zwar Finn Dahmen, weil er für mich mittlerweile auch, so viel kann ich vorwegnehmen, wenn es um die Elf des Jahres geht, wahrscheinlich ganz vorne bei mir mit dabei sein wird. Und ich hoffe, dass ja, die Bundesrepublik oder der Herr Nagelsmann so schlau ist, um ihn möglichst schnell an Deutschland zu binden, wenn man vor allem berücksichtigt, dass die Engländer nicht unbedingt dafür bekannt sind, gute Torhüter zu haben.
Ja, das stimmt wohl. Mit Hinblick auf die Elf des Jahres wirst du, was die Torhüterposition angeht, bestimmt mit Sören da wieder in Konflikte geraten, der bestimmt jemand anderen da noch vor ihm sieht für die Nationalmannschaft. Aber das, da sprechen wir dann
Ich
in drei
glaube
bis vier
aber auch,
Wochen.
Sören kommt nicht an Finn Dahmen vorbei, glaube
Nee.
ich.
Nee, der hat uns ja auch, also aus Bochumer Sicht schon geärgert. Muss man ja auch sagen, er hat sich durchgesetzt. Ja, war sicherlich auch nicht einfach. Du kriegst einen neuen Torwart im Sommer vor die Nase gesetzt, verlierst deinen Status als Nummer 1. Und jetzt ist er wieder die Nummer 1 und schließe mich Fabi an. Also die Leistungen sind wirklich herausragend.
Das stimmt. Ich nehme, weil ich ein großer Fan von Weitschusstoren auch bin, ich nehme den Österreicher Leopold Querfeld, der mit seinem 34 Meter Knaller in den Giebel da ein richtig schönes Tor aus dem Fuß gezaubert hat. Torwahrscheinlichkeit lag bei 1%. Und was ich auch noch sagen wollte, das 4 zu 4 zur Halbzeit vom XG-Wert lag bei 1 zu 0,7. Also wenn es danach geht, hätten wir wahrscheinlich auf ein 1-1 oder 1-0 zur Halbzeit gesetzt, wenn man nur diesen Wert gehabt hätten. Ne?
Ja.
Deswegen, gut. So, dann sind wir soweit durch. Fabi wollte ich noch fragen, was er denn diese Nacht macht.
NFL, Trade,
Ja.
absolut
Ist der Dwarf, ne?
Pflichtprogramm,
Ja.
genau. Muss aber ehrlich sagen, werde dafür nicht aufstehen, sondern mir das morgen in aller Ruhe ja, durchlesen, beziehungsweise dann den Bromance-Podcast anhören mit Björn Werner und Coach Isume. Aber kann ich nur empfehlen. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sein, läuft viel zu viel anderes im Moment, was mich interessiert. Eishockey-Playoffs, die Baseball-Saison ging wieder los, die wird auch verfolgt von mir. Fußball in der heißen Phase. Also ich habe jede Menge rund um Sport im Moment zu lesen. Meine Frau ist ab und zu neidisch.
Neidisch genervt.
Ja, neidisch genervt, weil ich irgendwie ja, theoretisch stundenlang lesen könnte. Ich finde immer wieder was, was mich interessiert. NBA Playoffs im Übrigen ja auch. Also, wie gesagt, ein Träumchen.
Also Fabi, wenn du da, ich habe mich ja auch schon ein bisschen eingelesen, was das Football angeht. Also hier der gehypteste überhaupt ist ja momentan Travis Hunter. Ne, der soll wohl an 2 gepickt werden. Da wäre es auf jeden Fall gut, wenn du dich da frühzeitig vielleicht dann vor der Football-Saison dann um vielleicht die eine oder andere Karte kümmerst, weil soll ja ein Spieler sein, der sowohl, gab es wohl noch nie oder nur einmal bisher, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eingesetzt werden will.
Ja, kann ich auch nur eine Doku empfehlen auf Amazon, und zwar Coach Prime. Schaut euch die an, da spielt er nämlich mit und dann sieht er oder sieht er nämlich auch, was ihn so besonders macht und dass er schon vom Talent her und von ja, der Art und Weise, wie er auch gebaut ist, sehr reif für die NFL ist. Kann ich nur empfehlen.
Ja, gut. So, Sören, und wie sieht dein Programm aus fürs Wochenende?
Ja, fürs Wochenende ist klar. Ganz, ganz klar am Sonntag. Bochum gegen Berlin, aber dann eben auch am Samstag. Ich habe es im Vorlauf schon erwähnt. Handball-Playoffs der Frauen. Eine unserer Spielerinnen, zweiten Playoff-Spiel, Play-Down-Spiel. Also ein Sieg noch. Und dann wären sie nicht abgestiegen. Also da drücke ich auch die Daumen. Also von daher volles Programm.
Aber auch bei Abstieg wird weiter die Treue gehalten.
Selbstverständlich.
Das ist das Wichtigste, hör mal. Konstant ist das Wichtigste. Gut, wir hören uns dann in der kommenden Woche. Da grüßt der Fabi dann von Malle, glaube ich, aus
Yes.
dem Megapark.
Steve, nein.
Nein?
Alcudia.
Ah, gut, okay. Dann schauen wir mal, wann wir uns zusammenschalten, was dem Fabi am besten passt, wann er da nüchtern ist. Und dann hören wir uns dann einfach in der kommenden Woche wieder.
So machen wir das. Schönes
Alles klar.
Wochenende.
Schönen Urlaub.
Tschüss. Danke. Tschüss.